Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von deinem Podcast Be Proud. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir gehabt. Es geht in erster Linie um Kommunikation. Ich habe mich mit Frank verabredet. Wir haben uns kennengelernt durch einen guten Freund auf der Hochzeit und haben seitdem gemeinsame Ideen und ein gemeinsames Verständnis aufgebaut zum Thema Kommunikation. Und Frank ist Kommunikationscoach, und zwar würde ich behaupten, kein Coach, wie man ihn sich vorstellt, mit so 3-4 guten Tipps und dann ist alles gut, sondern wir haben uns heute eingelassen auf ein sehr, sehr, sehr tiefgründiges Gespräch und auf eine Art Ebene, wo Kommunikation bei dir selbst beginnt, mit Emotionen beginnt. Und ihr werdet merken, ich habe Frank gefragt, eine beginnende Frage, und es sprudelt quasi aus Frank völlig heraus. Und er ist sofort in einem Tiefgang unterwegs, wie ich es eigentlich selten erlebt habe. Ich habe es erhofft, weil wir uns ja kennen und schon mal davor Gespräche geführt haben. Aber ihr werdet einen ganz, ganz speziellen Podcast hören, der auch etwas länger geht. Ich kann euch nur dazu einladen, ihn wirklich bis zu Ende zu hören, weil wir wirklich bis zum Ende auch in dem Tiefgang in dem Sinn bleiben. Und Frank hat sich auch nicht nehmen lassen, dass er wirklich mit vielen Praxisbeispielen arbeitet, dass er auch nochmal eine Art Level erreicht im Thema Kommunikation, wie wir oder auch du es auch vielleicht auch nicht gesehen hast. Und deswegen meine Einladung an dich, du merkst es auch an dem Vorwort, meine Einladung an dich, diesen Podcast anzunehmen, die Zeit uns zu schenken, diesen Podcast anzuhören und mit uns auf diesen Tiefgang zu gehen zum Thema Kommunikation, warum es in unserer heutigen Zeit enorm wichtig ist, warum es so schwer fällt und was auch vielleicht Hebel sind, die du auch vielleicht davon rausziehen kannst. Und deshalb wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Podcast mit Frank Gabel. Los geht's!
Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
Ja, lieber Frank, wir haben uns ja kennengelernt bei einem Freund von uns auf der Hochzeit, relativ spontan, wo ich dich auch dann gleich in Action erleben durfte als Feuerwehrmann, als Mitservierer, als Trauzeuge, als alles drum und dran. Und wir hatten dann Zeit, uns an dem Abend kennenzulernen, am großen Tisch mit guten Getränken und gutem Essen. Und haben uns seitdem nicht mehr so aus den Augen verloren, was schon mal sehr, sehr gut ist. Heute bist du Gast in unserem Podcast und wir fangen natürlich erstmal an mit der Frage, wer bist du eigentlich?
Ja, erst nochmal herzlichen Dank für die schönen Erinnerungen, die du gerade zurückgerufen hast. Es war eine Mega-Party und ja, in der Tat, da war ziemlich viel Action. Da kommen wir aber vielleicht später nochmal darauf zurück. Ich möchte gerne deine Frage beantworten. Ja, ich bin Frank Gabel und ich liebe es, Dinge neu, anders und besser zu machen. Was ich will, ist Persönlichkeiten stärken für noch mehr lebendige Beziehungen. Denn in der Arbeitswelt von morgen wird das sicherlich sehr entscheidend sein. Unsere Haltung, Sprache und Beziehungen zu anderen definieren nämlich den Erfolg und vor allen Dingen auch unsere Wirkung. Und in meiner Begleitungsarbeit als Kommunikationstrainer setze ich nicht nur erprobtes Wissen und Kommunikationstools ein, sondern ich gebe sie an die Hand, um die Leute zu stärken und nicht zu verbiegen. Denn das ist häufig die größte Angst, die die Menschen haben. Ich bin nicht mehr authentisch und ich bin dann irgendwie nicht mehr ich selbst. Und diese Angst nehme ich den Leuten, denn es geht nicht darum, sie zu verbiegen, sondern eben zu stärken. Und dabei unterscheide ich auf zwei ganz wichtige Bereiche. Der erste Bereich ist, auf die ich klare Sicht habe. Das ist Umgebung, Fähigkeit und das Verhalten. Das kennt jeder. Und der zweite Bereich, das ist das Mindset unterhalb der Alltagsoberfläche. Dort passiert nämlich die ganze Magie. Und das sind die gefühlten Barrieren. Die beiden Bereiche habe ich im Blick. Und mir geht es vor allen Dingen darum, mit Emotionscoaching diese Blockaden zu lösen, die Gedankenschranken niederzureißen und die Fähigkeiten in vollem Ausmaß zur Blüte zu bringen, dass die Leute Spaß haben und vor allen Dingen auch erfolgreich sind.
Jetzt weiß schon mal jeder unseren Podcast das Niveau unseres Gespräches. Ne? Also jeder weiß schon mal, wie tief es heute gehen könnte. Und man merkt ja auch die Leidenschaft an. Und du hast jetzt mal zwei Wörter auch genannt, die ich mal ganz kurz als Klammer reinwerfe. Das heißt Coach und Kommunikation. Was hat dich denn dazu getrieben, dass du hier einerseits die Leidenschaft gefunden hast oder auch vielleicht finden musstest? Also warum ist das heute deine berufliche, aber auch ja, sage ich mal, private Leidenschaft, Thema Kommunikation, Menschen zu befähigen, Sprache, Beziehungsmanagement unter uns Menschen? Also was hat dich da hingetrieben zu dem Thema?
Du hast ja leichtsinnigerweise gesagt, wir haben Zeit. Also hole ich ein ganz klein bisschen aus, denn ich beschäftige mich mit dem Thema Kommunikation seit dem Kindergarten. Ich habe nämlich als Kind gestottert. Jetzt verdiene ich damit mein Geld. Das heißt, die Reise und was Kommunikation bedeutet für mich, lässt sich schwer in Worte fassen und schon gar nicht kurz und knapp. Deswegen wollte ich nur diese Info am Rande mitgeben, damit man merkt und hört, was möglich ist, wenn man da wirklich dran arbeitet. Und ich steige ein bisschen später ein. Ich habe begonnen 1999 als Hotelpage in einem Hotel. Ich wurde danach Koch, Konditor. Ich wurde Chefpatissier, doch irgendwie war mir das nie genug. Ich wollte einfach mehr. Und trotz der Liebe zur Schokolade wollte ich was Neues haben. Und so entstand die absolut sinnvolle Idee, bei meinem liebgewonnenen Lehrbetrieb, der Patisserie Walter, wo ich Konditor gelernt habe, mich einzubringen und zu sagen, ich wechsle in den Vertrieb. Habe damals ein Meeting gemacht mit dem dortigen Geschäftsführer, den Udo Walter. Und seine Antwort schmeckte mir im ersten Moment kein bisschen. Entpuppte sich aber danach als der Wendepunkt in mein Leben. Er sagte nämlich wortwörtlich, Herr Gabel, ist es Ihr Ernst? Anstellen werde ich Sie nicht. Sie sind viel zu erfolgshungrig und Sie bringen mir den ganzen Laden durcheinander. Und ich war damals unheimlich schockiert. Was will der Mann mir denn damit sagen? Ich habe es gar nicht verstehen können. Und ich habe dann sofort ein Gefühl in mir gespürt, Hand ausgestreckt und habe gesagt, jawohl, das machen wir. Ohne darüber nachzudenken, was diese Entscheidung für mich bedeutet. Und plötzlich stand ich als kommunikativer Grünschnabel vor der Herausforderung, Neukunden zu gewinnen, richtig Fragen zu stellen und Gespräche mit wirkungsvollen Argumenten zu führen, mit dem Wissen, dass wenn ich unter Stress gerate, immer noch mein Stottern hervorkommt. Also das ist schon nicht so ganz ohne gewesen. Und das war die Basis, mit der ich mich damals auseinandersetzen durfte. Und dadurch weiß ich halt auch eben, wie man mit Einwände richtig umgeht, wie man Kundenbeziehungen nicht nur aufbaut und entstehen lässt, sondern wie man sie auch strategisch entwickelt. Denn ich wurde Unternehmer. Als ich 2009 meine Handelsvertretung gegründet habe, lehrte mich die Praxis eines sehr schnell, nämlich dass Zahlen, Daten, Fakten und die gebetsmühlenartig beschworene Qualität letzten Endes nicht entscheidend sind im Verkauf. Es sind die Kundenbeziehungen und die daraus entstehenden Verbindungen untereinander. Das macht das Entscheidende aus. Und das ist alles andere als einfach. Festgefahrene Meinungen zu bewegen, Menschen zu überzeugen und anfängliche Skepsis in Vertrauen umzuwandeln. Dazu braucht es Wissen um Kommunikation. Und so bin ich da natürlich immer tiefer in das Thema eingestiegen, habe mir selbst sofort einen Coach gebucht. Denn wenn ich so zurückdenke, du siehst gerade mein Gesicht, ein ganz breites Grinsen. Unser Trauzeuge, nee, ich war ja Trauzeuge, unser Bräutigam, der saß damals mir schräg gegenüber. Denn wo er beschäftigt war, durfte ich meinen ersten Schreibtisch platzieren. Und er saß mir immer gegenüber und, Frank, was machst denn du heute? Und ich meine dann, ja shit, ich habe die Hose voll, ich muss nämlich wieder Kaltakquise machen, ich brauche neue Termine. Und dann hat er schon gelacht und hat gesagt, na ja, dann toi, toi, toi. Und es war immer das gleiche Spiel. Ich habe durch meine Trainings das richtig gefeiert und hatte so kleine Challenges. wenn ich Kaltakquise mache, dass ich jeden Einwand, jedes Ablehnen nicht locker lasse und mindestens dreimal dem Ganzen immer wieder entgegengehe, und zwar charmant und liebevoll. Und siehe da, ich hatte eine Quote, dass jedes fünfte Telefonat kein Termin wurde. Und Dominik saß mir gegenüber und hat immer gesagt, ja, spinnst du? Was machst denn du da? Wie kriegst du das hin? Und das ist dann natürlich das Learning aus dem Verdroschenwerden von den damaligen Ansprechpartnern, als ich es noch nicht besser wusste. Ich bin gegen Wände gelaufen. Ich habe mir die Nase blutig geschlagen an diesen ganzen verschlossenen Türen, weil keiner einen Termin wollte. Und so habe ich gemerkt, wow, so funktioniert es nicht. So ist die Selbstständigkeit schneller vorbei, als mir lieb ist. Und deswegen weiß ich auch, wie wertvoll und wichtig es ist, gute Mentoren zu haben. Leute, die es wissen, wie es funktioniert, die selber das erlebt haben. Und so einen habe ich mir geschnappt und habe Geld investiert, ohne Geld zu haben, um meiner Selbstständigkeit eine echte Chance zu geben. Und so ging es dann eben immer weiter und immer weiter. Und ja, nach 10 Jahren Handelsvertretung habe ich dann noch einmal gewechselt in Radio und in das Radio-Business, war dort dann der Studio- und Vertriebsleiter. Und mir wurde damals allerdings auch schon bewusst, dass Verkaufen eben nicht das einzige Thema ist, was Kommunikation ausmacht, sondern das Miteinander generell, Mitarbeiterentwicklung, Teambuilding und das alles in wandelvollen Zeiten. Denn ich war während Corona in diesem Radio-Business. Und da brauche ich nicht viel dazu zu sagen. Das war alles andere als einfach. Und deswegen habe ich auch diese Leidenschaft für die Kommunikation, weil ich weiß, dass man damit etwas kreieren kann, ein Gefühl von Gemeinsamkeit, ein Gefühl von Miteinander, verbunden zu sein. Das gibt ein Stärke und Zutrauen. Und das ist etwas, was mich immer extrem begleitet hat und was jetzt auch meine Begleitungsarbeit ausmacht.
Wenn jetzt mir jemand erzählt, er kommt aus der Hotellerie, dann höre ich immer erstmal ganz genau zu, weil ich glaube, dass das ein Ausbildungsumfeld ist, was mit Menschen was macht. Würdest du sagen, dass diese Ausbildung in der Hotellerie bei dir irgendwo maßgebend war im Umgang mit Menschen, im Prinzip eh schon mit mehr Kommunikation, dann sagst du Küche, vielleicht ein bisschen anderer Ton, aber auch Kommunikation. Also waren es für dich diese wirklich auch der prägende Berufseinstieg, der dich auch nachhaltig, sage ich mal, ja, geprägt hat oder beeinflusst hat im Bereich Kommunikation?
Absolut, absolut. Dadurch, dass ich als Kind gestottert habe, packte mich meine Mutter gerne in Watte und war immer überbehütet. Und das natürlich hat auch eine gewisse Prägung mitgegeben. Und die verschiedenen Stationen, die du gerade gesagt hast, als Hotelpage, wenn das Telefon geklingelt hat, ich hatte so Angst und hatte ganz dringende Dinge im Haus zu erledigen. Hauptsache, ich muss nicht ans Telefon. Mhm. So eine Panik hatte ich davor. Und da war mir noch nicht bewusst, aber im Nachgang wusste ich damals schon, was Prägung und Kommunikation mit dir machen. Es ebnet dir einen gewissen Weg. Und da hatte ich Stolpersteine. Mhm. Einmal zu viel behütet und einmal die Schwäche mit dem Stottern. Mhm. Aus Unsicherheit heraus. Und dann wurde ich in die Küche geworfen. Und nach mir wurden auch Töpfe und Pfannen geworfen, weil natürlich nicht immer alles klappt. Der Umgangston in der Küche, extrem hierarchisch, von oben nach unten, verletzend, aggressiv, und extrem deutlich, weil die Performance im Vordergrund steht. Und ich war schon immer jemand, der daran interessiert war, das Beste abzurufen, um über die Leistung zu glänzen. Das heißt, ich habe jegliche Bremsen über Bord geworfen, alles, was mich irgendwie gehalten hat, und habe mich komplett darauf fokussiert. Und daher kommt auch mein Antrieb, dieses mit Leidenschaft die Dinge voranzutreiben. Denn dort bin ich über jegliche Grenzen hinausgegangen. Und das macht natürlich wahnsinnig viel. Und die Kommunikation ist natürlich ein Schlüsselerlebnis. Es hat mich stark gemacht für meine jetzige Tätigkeit. Und gleichzeitig merke ich, wenn ich daran zurückdenke, wie sehr es mich verletzt hat, beschädigt hat. und mir Dinge mitgegeben hat. Und ich will dir ein Beispiel mitgeben. Ein Sprichwort von meinem ehemaligen Küchenchef. Hör auf rumzuheulen, schieb jetzt mal an. Schneller. Ab der 12. Stunde werden erst die guten Köche gemacht. Das heißt, ich wurde darauf konditioniert, keine Pausen zu machen, zu performen, ohne Rücksicht auf mich oder auf irgendjemand zu nehmen. Das ist auf der einen Seite enorm hilfreich, weil ich natürlich gelernt habe, was bedeutet Performance? Was ist das überhaupt?
Was geht eigentlich alles? Ne? Also was kannst du eigentlich alles rausholen zum einen? Ja, aber zu welchem Preis dann quasi? Ne? Ja.
Exakt. Und dort habe ich eben, das war die wichtigste Erkenntnis aus dieser Erfahrung, der Preis war enorm hoch und auf der anderen Seite habe ich enorme Stärken dadurch bekommen. Die allerdings, und da greife ich kurz vorweg, der Wechsel vom Handelsvertreter als Studio- und Vertriebsleiter, der war nicht freiwillig. Denn die Prägung aus der Gastronomie war, schieb an, mach mehr, mach mehr, mach mehr. Es ist nie genug. Und wehe, du machst eine Pause. Du fällst hinten runter und das kannst du nicht riskieren. Also anschieben, mein Lieber. Ich habe über 10 Jahre hinweg weder Großpausen noch mir Atempausen überhaupt gegönnt, sondern immer auf Performance gedrillt. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, bis ich an einen Punkt gekommen bin, wo mental, körperlich und psychisch die Lichter ausgegangen sind. Und so konnte ich erst einmal lernen, was es bedeutet, wenn du über deinen Limits arbeitest und wie stark ein Mindset sein kann, wie sehr dich das beeinflusst. Ich habe keinerlei Warnsignale wahrgenommen. Ich habe alles platt gemacht. Da stand ein Stoppschild. Ich habe das nicht gesehen. Das ist einfach überfahren worden. Und so musste ich erfahren, wie es ist, wenn es dunkel wird. Und aus dieser Dunkelheit heraus ist natürlich ein völlig neuer Blickwinkel entstanden. Nicht nur auf mich, sondern auch auf Kommunikation. Letztlich damit auch auf die Verbindung zum Mindset, positive Emotions und der Umgang miteinander. Und das ist natürlich dann auch letztlich die Berufung, Menschen dabei zu unterstützen, ihren Weg gestärkt zu gehen, Ziele, Wünsche nicht nur zu formulieren, sondern sie tatsächlich zu erreichen, sie in eine Blüte zu bekommen, damit die Menschen wirklich ein Leben haben, worauf sie stolz sind und Glück empfinden. Und dafür bedarf es wesentlich mehr als wie ein paar nette Gadgets oder toller Urlaub oder ein paar tolle Posts oder immer nur sich berieseln und ablenken zu lassen. Es geht darum, sich mit sich zu beschäftigen. Und das ist der tiefere Sinn, der Antrieb für meine Tätigkeit als Coach und Trainer, weil ich den Leuten mitgeben möchte, achte auf dich, hol raus, was geht. Allerdings beachte, dass du nicht die Grenzen überschreitest und nicht die Probleme hast, die ich durchlitten habe.
Jetzt spreche ich ja mit sehr vielen, sage ich mal, reflektierten Menschen und viele sprechen dann auch immer von solchen dunklen Momenten, ne, oder dunklen Zeiten und wachsen da meistens eigentlich daraus hervor. Meistens gestärkter, bewusster, mit allem drum und dran, mit allem, was noch Probleme bringt und was gut ist. Glaubst du, dass die Menschen diese dunklen Orte brauchen, um zur Erkenntnis zu kommen, weil das ja oftmals, wie du auch sagst, Mindset ist ja was du natürlich irgendwo dafür sensibilisieren kannst, du kannst dafür inspirieren, du kannst die Menschen mitnehmen, aber glaubst du, dass Menschen, die an diesem dunklen Ort waren, schneller dorthin kommen auf die Erkenntnis, was wichtig ist, was sie ausmacht, was gestärkt ist, oder glaubst du, dass es auch im normalen Alltag in dem Sinn funktioniert?
Die Antwort ist nicht ganz so einfach schwarz-weiß zu geben. Wenn du erlaubst, gebe ich mal so 2, 3 Gedanken mit dazu, weil ich glaube, die helfen, diese Frage etwas besser zu beantworten. Wenn jemand an Grenzen stößt, über Stolpersteine fällt oder auch letztlich wirklich in ein tiefen, dunkles Loch fällt, dann reagieren Menschen völlig unterschiedlich. Es gibt Menschen, die stoßen an diesem Punkt, fallen und sind sehr schnell auch wieder auf dem Level wie vorher. Das nennt man eine gewisse, ja, flexible Reaktion und das umschreibt auch das Stichwort Resilienz. also mit Widerstände, sich kurz schütteln und dann wieder auf das Level zu kommen, auf das man vorher war. So lernt man allerdings nur sehr langsam dazu und man reift mehr. Das heißt, das geht sehr langsam und gleichmäßig. Und dann gibt es wiederum Menschen, wenn die stolpern an gewissen Punkten und es sie wirklich aus der Bahn wirft, das sind zum Beispiel Punkte wie, dass man den Job verliert, weil man gekündigt wurde oder dass man eine Krankheit diagnostiziert bekommen hat, die das Leben auf den Kopf stellt. Das sind dramatische Einschnitte in unser psychologisches Immunsystem. Die gefühlte Sicherheit verschwindet. Und das erschüttert einen, man fällt in sich zusammen und dann rappelt man sich wieder auf oder eben auch nicht. Es kann sein, dass Menschen dann hier Ängste entwickeln, Blockaden entwickeln, die sie hindern, wieder auf das gewohnte Level zu kommen und die langfristig an diesen Punkten hängen bleiben. Und da benötigen sie Hilfe durch professionelle Coaches, durch Menschen, die sich mit Emotionen, mit den Mechanismen unser Unterbewusstes und unserem Verstand auskennen, die da wieder die blockierten Emotionen in Bewegung bekommen, damit sie sich wieder verändern und der Zeit anpassen. Dann können solche Menschen auch wieder auf dieses Level kommen. Und der letzte Punkt, den ich reingeben möchte, das nennt man posttraumatisches Wachstum. Und das ist das, was ich erlebt habe. Mich hat die Diagnose in ein tiefes Loch gestürzt, Depression. Ich konnte das weder greifen noch verstehen, aber das Stigma, was in der Gesellschaft über dieses Thema vorherrscht, ist enorm erdrückend gewesen. Und es hat es mir noch mal schwerer gemacht. Und das hat mein Loch noch vertieft, dass es die Menschen in meinem Umfeld auch nicht greifen konnten. Keiner konnte damit so wirklich umgehen. Und posttraumatisches Wachstum besagt, dass du dich mit der Situation auseinandersetzt. Und das musste ich zum Beispiel tun. Ich hatte gar keine Wahl. Und diese Auseinandersetzung offenbart plötzlich einen Blick auf dein Inneres, was wir uns in einem normalen, situationsgebenden Rahmen gar nicht tun. Wir wollen das gar nicht so genau wissen. Also wenn ich zum Beispiel in Vertriebstrainings jemand sage, hey, wie gut schätzt du dich ein als Vertriebler? -10, du bist eine Flasche, 0 neutral und +10, du bist der Beste. Die meisten sagen immer sowas wie 5, 6, 7. Eigenwahrnehmung, und wenn ich dann sie erlebt habe, würde ich sie eher bei neutral bis leicht im Minusbereich tendieren lassen. Fremdwahrnehmung, das sind unterschiedliche Blickwinkel. Und wenn du zum ersten Mal auf deinen eigenen Blickwinkel zurückgeworfen wirst und du das nicht beschönigen kannst, dann wird er zum ersten Mal bewusst, wow, die Realität ist anders, als ich es erlebt habe. Und dadurch erlebst du zum ersten Mal eine gewisse Ernüchterung. Und durch dieses Auseinandersetzen, wenn du dann Menschen hast, die dich unterstützen, die dich begleiten, die hatte ich zum Glück, die haben mich eines gelernt. Du kannst, wenn du das akzeptierst, lernen, es neu zu bewerten. Und meine Bewertung, die habe ich vorhin schon kurz anklingen lassen, meine Bewertung ist, oh wow, war ich blöd und bin ich schlecht mit mir umgegangen. Das Gute daran, und das nennt man eine Neubewertung, ist daran, ich habe jetzt verstanden und gelernt, wie ich mit mir umgehen muss, um das Maximalste aus mir rauszuholen, ohne mich dabei zu verheizen. Das heißt, diese positive Neubewertung hat Kräfte und Energien freigesetzt, die mich nicht nur aus der Dunkelheit rausgeführt haben, auf das alte Level gebracht haben, sondern weit darüber hinaus. Mhm. Weil diese Energie mich fortgetragen hat. Und je mehr ich darüber verstanden habe, wie wir Menschen ticken, wie wir Emotionen und Mechanismen für uns einsetzen können, dass sie nicht gegen uns arbeiten, sondern für uns arbeiten, uns in die Kraft bringen. Das ist dann posttraumatisches Wachstum. Und ich schaue jetzt mit tiefster Dankbarkeit immer noch auf dieses Datum, auf diese Zeit zurück. Und ich kann wirklich sagen, es ist das Beste, was mir passiert ist. Und ich bin deswegen so stolz darauf, nicht weil ich ein toller Hecht bin, ganz im Gegenteil, sondern ich schaue mit Stolz darauf, weil ich durch mein Handeln etwas bewirkt habe, zurück ins Glück und in meine Fähigkeiten zu kommen. Und die baue ich aus. Beispiel, ich habe als Kind gestottert. Ich bin Franke, vielleicht hört man es noch ein bisschen raus, gell? Aber ich habe es mir abtrainiert. Kein Stottern mehr. Und ich verdiene damit meinen Unterhalt. Und darauf stolz zu sein, diese Kraft zurückzukommen, das ist etwas, was authentisch ist, was ehrlich ist und was die Basis meiner Arbeit ist. Was denkst du jetzt darüber, wenn du diese drei Blickwinkel mal siehst? Resilienz, also sprich zurück aufs alte Level, oder hängen bleiben auf einem niedrigeren Level, oder dann dieses posttraumatische Wachstum. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, ich sehe es ziemlich ähnlich, beziehungsweise ich glaube, wir haben ein ähnliches Erlebnis. Also ich habe als Kind, sage ich mal, wahrscheinlich und bis heute noch, ich bin jetzt jemand, der vielleicht nicht richtig gestottert hat in dem Sinn, aber ich hatte immer auch natürlich mal Probleme, spreche zu schnell, ne, verschlucke viele Wörter und so weiter. Und war sicherlich nicht in meiner Schule derjenige, wo bei jedem Referat nach vorne gesprintet ist zum Vortrag. Ganz im Gegenteil, das war eigentlich das Schlimmste. Und heute sprechen wir, du, ich ja vor Menschen, vor größeren Bühnen, vor kleineren Runden oder wie auch immer. Und ich glaube, dass dieses Wachstum heraus immer ein großes Bewusstsein verlangt. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, fehlt uns einfach im Alltag. Ich denke mir immer, dass wir das auch oftmals fehlt quasi in unserem beruflichen Kontext, wenn wir mit Führungskräften arbeiten, wenn wir auch mit Mitarbeitern arbeiten. Dieses Bewusstsein, jetzt bin ich auch dann wieder bei dir, die Eigenreflexion, also einfach auch auf sich mal vielleicht so auf einer Metaebene draufzuschauen, finde ich ganz, ganz spannend. Und also ich glaube, ich habe es auch durch die Erfahrung dann erlebt, wenn wir jetzt beim Thema Kommunikation bleiben und wir, sage ich mal, von einem sehr starken Bewusstsein ausgehen, brauche ich dann, deswegen frage ich auch zurück an dich, brauche ich dann ein gutes, ein starkes Bewusstsein für das Thema, um überhaupt gut kommunizieren zu können? Oder haben manche auch zum Beispiel einfach ein Talent, das zu tun, weil sie das über die Empathie lösen, weil sie prinzipiell emotionaler ticken und da sich durch Menschen einfühlen können? Gibt da Menschen, die hochsensibel sind zum Beispiel. Aber was spielt da auch in deiner Arbeit, wo mit vielen Menschen arbeitet, wie stark musst du bewusstseinserweiternd arbeiten, dass sie vielleicht in eine bessere Kommunikationsmethodik reinkommen?
Ich habe ja eingangs gesagt, dass Kommunikation etwas sehr Wertvolles, etwas sehr Wichtiges ist. Es ist der Schlüssel für künftige Erfolge. Und es erfordert unheimlich viel Mut, ehrlich in den Spiegel zu sehen, ehrlich zu sich selber zu sein, um die eigenen Stärken, Potenziale und auch die Unsicherheit anzuerkennen. Und der Slogan von meiner Firma lautet: Sprich smarter mit dir und anderen. Das heißt, um deine Frage jetzt langsam in die Beantwortung zu bekommen, indem du achtsamer mit dir selber bist, lernst, auf deine Emotionen zu hören, sie nicht zu bewerten in gut und schlecht. Da kann ich vielleicht später noch mal gerne was genauer dazu sagen, weil das wäre wirklich sehr interessant und wichtig. Also nicht zu bewerten in gut und schlecht, sondern sie zu nutzen. Dadurch bekommst du einen anderen Zugang zu dir selbst, zu deiner Art zu sprechen. Und dadurch wirst du auch sensibler für die Situation im Miteinander. Das heißt, du hast dadurch die Möglichkeit, wertiger, besser mit den anderen zu reden, authentischer zu sein und damit eine Beziehung aufzubauen. Denn der größte Trugschluss, den viele haben, ist, naja, wir reden über die Sache und dann ist gut. Als wären die Beziehungen im Business nicht wichtig. Oder noch schlimmer, ich kenne da einige, die das so sehen: Gefühle haben im Business nichts verloren. Kennst du bestimmt auch den Spruch, oder? Ich halte dann meistens dagegen und sage immer, okay, wenn das jemand so sieht, dann bitte ich denjenigen meistens mal kurz in sich zu gehen. Beantworte mir mal folgende Frage: Wann schmeckt es besser, Wenn ein Koch voller Leidenschaft, Liebe und Begeisterung vielleicht das Fleisch noch streichelt, bevor er es in die Pfanne legt und mit den besten Wünschen reinlegt und sagt, komm, du wirst richtig lecker, schmeckt das besser? Oder wenn er sagt, das haue ich jetzt schnell rein und fertig und mache nebenbei noch 5 andere Sachen? Rhetorische Frage. Ich glaube, wir müssen da gar nicht drüber reden. Ich ergänze es noch mit der zweiten Sache. Wann ist eine Pflegekraft besser oder erfolgreicher im Umgang mit Menschen, wenn sie es gerne tut, aus Berufung, aus Leidenschaft oder nach Stechuhr reinmarschiert und sagt, komm, wir haben 5 Minuten, wir müssen jetzt hier sauber machen. Auch rhetorisch. Das heißt, Kommunikation ohne Emotionen geht nicht. Emotionen sind die Basis für Kommunikation. Und Kommunikation ist der Schlüssel für das Miteinander. Und deswegen glaube ich, dass wir alle gut daran tun, hier besser und wertiger zu agieren und uns mehr Gedanken zu machen. Denn was gesagt wird, wird vergessen. Wie man sich aber gefühlt hat, vergessen wir nicht. Erinnerst du dich noch, wie du dich gefühlt hast, als du mich beobachtet hast, während ich bei der Hochzeit unseres guten Freundes plötzlich den Kellnern Unterstützung gegeben habe und da plötzlich ein bisschen für Energie sorgte?
Struktur, Energie, warmes Essen.
Ja. Ja, dieses Gefühl kommt jetzt sofort hoch und auch dein Lächeln verrät mir, du kannst richtig in die Emotion wieder eintauchen. Was ich da genau gesagt habe, das weißt du nicht mehr. Und deswegen, um das noch abzurunden, Emotion sticht immer Inhalt. Ist die Emotion gut, können wir auch über Inhalte reden und zwar detailliert, genau und exakt. Bist du aber irgendwie in keiner guten Stimmung? Merkst du, dass der dich nicht ernst nimmt, dein Gesprächspartner, der dich richtig zuhört, dann kippt das Ganze. Man kann sich das vorstellen wie ein See. Ist die Emotion ruhig und gelassen? Können wir über Inhalte reden? Habe ich dort einen Wellengang? Bist du damit beschäftigt, nicht zu kentern? Und dann denkst du nicht über die Inhalte nach. Und das unterschätzen die meisten Menschen im Miteinander, ob im Vertrieb, in den Produktionsbereichen oder auch generell Führungskraft zu Mitarbeitenden oder auch im privaten Bereich. Ist genau das Gleiche. Das wird unterschätzt. Die Beziehung ist die Basis, die uns als Kollegen zusammenhält, wie auch die Teams und auch die gesamte Gesellschaft. Und schau doch mal raus in unser Land. Wie verroht, kalt und emotionslos und oftmals unversöhnlich die Menschen sind, weil sie eben ihre Meinungen starr festhalten, sind wir wieder beim Mindset, und dann auch noch hart kommunizieren. Und das nimmt uns doch jegliche Freude und Basis für ein gutes Miteinander. Und das versuche ich ganz bewusst zu bekämpfen.
Das heißt, wenn wir auch sprechen, was gute Kommunikation ausmacht und wir von deinem Unternehmensslogan oder Motto ausgehen, das heißt, du musst, wenn du gut kommunizieren möchtest, erst bei dir selber anfangen. Ansonsten kommst du nicht ins Bewusstsein, du erkennst, ja, erkennen auch vielleicht ganz gute Worte ist, du erkennst die Power von Kommunikation in dem Sinn gar nicht. Und ich glaube, wenn wir heute sagen, Mensch, ihr müsst, oder anders gefragt, wir bekommen ja immer bei den Analysen unserer Unternehmen, ist immer fehlende, schlechte, unehrliche Kommunikation immer einer der Top 3. Also ich bräuchte oftmals keine Umfrage machen, weil ich wüsste meistens das Ergebnis. Und ich weiß aber zugleich, welches dickes Brett wir bohren müssten, dass Mitarbeiter sagen würden, hey, wir haben hier eine starke, eine gute, eine ehrliche, eine aufrichtige Kommunikation. Also für mich geht da immer ein riesen Film los, weil ich weiß, wo stehen wir heute und was müssten wir eigentlich alles tun, um dahin zu kommen, dass du das für dich in dem Sinn wahrnimmst und zwar wahrscheinlich in die eigene persönliche tiefe Entwicklung, also deiner eigenen Persönlichkeit. Und wenn wir dann mit Führungskräften arbeiten, geht es vielleicht mal hier und da schneller, weil die Führungskräfte ein gewisses Bewusstsein schon haben. Ich würde sagen, auf vielleicht bloß 30% und die 70%. Also wir sind auch da noch wirklich bei einer Art Nachholarbeit, glaube ich. Aber auf einer Mitarbeiterebene, und das meine ich auch völlig wertfrei, weil die oftmals andere Probleme haben, andere Erlebnisse haben, auch andere Rucksäcke tragen müssen mit ihrem Erlebten in gepackten Rucksäcken. Aber bis wir da hinkommen, in Unternehmen mit 500 Leuten, mit 1000 Leuten, dass Kommunikation als Art Mehrwert gesehen wird, weil es bewusst gelebt wird und nicht abgehakt wird mit, wir machen hier mal 5 Kommunikationsregeln bei Teams oder machen hier mal ganz kurz eine Dialogrunde auf. Also, wie weit müsste man einsteigen in deinem Verständnis, dass man bei einem typischen, sage ich mal, Unternehmen, wir sprechen jetzt gerne von einem 50-Mann-Unternehmen, das glaube ich, müsste so die meiste Größe eigentlich sein von Unternehmen, die im Mittelstand unterwegs sind. Wie tief muss man einsteigen, dass man Kommunikation wirklich als Stärke einsetzen könnte? Also wie lange musst du arbeiten, wie lange musst du reingehen in so eine Firma, dass das Bewusstsein dafür entsteht?
Ganz am Anfang. Nämlich bei einem selbst, bei der Haltung, die ich zur Kommunikation habe. Und da beginnt es für mich meistens bei der Wahrnehmung von Emotionen. Wenn du erlaubst, ich würde ganz gerne dir einen Blick mitgeben. Du bist bestimmt auch in diesem Glauben aufgewachsen. Emotionen sind gut und schlecht, oder?
Absolut, ja. Wird dir beigebracht.
Der dir das beigebracht hast, den sagst du bei Gelegenheit mal, Bullshit, das ist nämlich nichts wert. Das ist nichts wert. Das ist natürlich durch die Forschung der letzten 20, 30 Jahren, insbesondere der letzten 10 Jahre, da hat sich wahnsinnig viel getan, natürlich mittlerweile ein anderes Spielfeld geworden. Und ich fange deswegen bei den Emotionen an, weil wenn wir davon ausgehen, dass Emotionen gut und schlecht sind, und wir empfinden eine schlechte Emotion, sorgen die Emotionen dafür, dass wir auch schlecht darüber denken. Und wenn wir schlecht darüber denken, dann reden wir auch schlecht darüber. Das heißt, jede Emotion, die wir als unangenehm empfinden, wird sofort stigmatisiert, in die Schublade gepackt und sorgt dann für die dem zu folgenden Reaktionen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ein Mitarbeiter kommt und der Meinung ist, er hätte eine Lohnerhöhung verdient, und dann sagt er zu seinem Chef mit allem Mut, den er zusammengekratzt hat, ja, und wir müssten mal übers Geld reden, weil ich finde, ich hätte das verdient. Leidlich macht das jetzt mit sehr viel Angst, mit Unsicherheit, so wie das eben gerade rüberkam. Und das macht bei der Führungskraft ein schlechtes Gefühl. Da würde jetzt rauskommen, nee, warum überhaupt? Und wenn der jetzt auch noch so weich gesprochen hat, und das kennst du, Marco, genauso wie ich, wir Jungs, wir haben früher auf dem Schulplatz die Schwachen verdroschen, oder? So, und dann kriegt er seine Dresche, weil er in dem Moment weich auftritt, unsicher ist, weil die Emotionen, die Ängste ihn dazu verleiten, weich zu reden. Und im gleichen Zuge hat es die Wirkung auf den Chef. Naja, wenn der das so einfordert, dann kann ich ihn wegbügeln. Bam! Hat er eh keinen Bock drauf. Und so entstehen tiefe emotionale Verletzungen. Und das ist der Punkt, der mir wichtig ist. Wenn man Emotionalität als Basis versteht, nicht in gut und schlecht einteilt, sondern in Erfüllungsgehilfen, dann wird sich das verändern. Wir bleiben bei dem Beispiel, der Mitarbeiter hat Angst, den Chef um die Lohnerhöhung zu fragen. Er empfindet die Angst. Und wenn er sich trotzdem dazu durchringt, weil die Frau ihn vielleicht Druck gemacht hat, komm, das hast du verdient, mach doch jetzt mal. Aber er selber das nicht spürt, sondern nur vor der Angst, wie die Schlange vorm Kaninchen quasi, nee, rumgedreht, das Kaninchen vor der Schlange sitzt, dann kommt es so wachsweich und unsicher rüber. Und jetzt kommt genau der Haken, wo ich anhänge. Nämlich, das ist ein Erfüllungsgehilfe. Du hast Angst vor dem Gespräch. Dann frag dich mal, warum? Denn wir haben 5 Grundbedürfnisse, wir Menschen, und zwar alle ausnahmslos. Und empfinden wir eine Emotion als unangenehm, dann besagt das nichts anderes, als dass ein Grundbedürfnis gerade verletzt wird. Ich wiederhole mal kurz die Grundbedürfnisse. Erstens, Performance, sich durchsetzen, erfolgreich sein. Zweitens, Organisation, Sicherheit und Ordnung. Auch das wollen wir Menschen alle zu jeder Zeit. Drittens, ist Beziehung, ist Harmonie, ist Geborgenheit. Auch das ist ein Grundbedürfnis, was wir haben. Und es gibt da noch ein letztes Bedürfnis, das ist Leichtigkeit und Inspiration. Und wenn ich das Beispiel hernehme, haben wir folgendes Dilemma. Er möchte sich durchsetzen mit seiner Forderung und hat gleichzeitig Angst, dass er vor den Kopf gestoßen wird. Er kann sich nicht durchsetzen, dass er menschlich verletzt wird, nicht mehr die Beziehung dadurch kaputt macht. Das heißt, zwei Felder werden gleichzeitig verletzt und deswegen kommt da so eine Unsicherheit heraus. Und ich würde jetzt als Coach daran arbeiten, zu sagen, okay, du hast diese Angst, nimm sie wahr, akzeptier sie. Sie zeigt dir, worauf du achten musst. Also was könntest du jetzt tun? Jetzt kommt die positive Psychologie, die in den letzten 10 Jahren da unheimliche Erkenntnisse herausgebracht hat. Was würde es brauchen, damit du diese Angst überwinden kannst? Und dann fängst du an, in Strategien zu denken. Dann überlegst du dir, hey, was sind eigentlich gute Gründe dafür? Warum habe ich es eigentlich überhaupt verdient? Und indem du beginnst, dich darauf zu konzentrieren, nimmt der Stress immer mehr ab, das Denken immer mehr zu. Und auf diese Art und Weise entwickelst du Strategien, hinter denen du stehen kannst. Das gibt dir plötzlich Rückenwind. Das richtet dich auf. Und du kannst selbstbewusst diese Lohnerhöhung einfordern. Was wiederum eine ganz andere Wirkung auf dein Gegenüber hat. Nämlich trittst du selbstbewusst auf, dann wird der andere auch damit auf jeden Fall anders reagieren, wie wenn du schwach auftrittst, oder?
Absolut. Jetzt, wenn du hast vorhin auch das Thema angesprochen, diese Kommunikation in der Gesellschaft. Jetzt hast du es runtergebrochen auf ein Gespräch, sage ich mal. Wie hat sich denn für dich allgemein das Thema Kommunikation die letzten Jahre verändert? Durch unsere Corona-Zeit, durch unsere aktuelle Zeit, durch viel Angst, Unsicherheit. Also alles, was du eher ja bestärkend sehen würdest, was uns vielleicht bei Menschen vielleicht ohne starken Bewusstsein dafür die letzten Jahre massiv gefehlt hat. Und wir merken das leider über Social Media ganz stark, aber auch mittlerweile im persönlichen Gespräch, dass die Menschen einfach prinzipiell schlecht drauf sind, negativ, jammernd, negative Grundhaltung. Also sie kommen aus diesem Fahrwasser nicht mehr raus. Was hat sich denn dann so geändert in der Kommunikation und wie weit siehst du quasi deinen Lösungsansatz weg von unserer aktuellen, sage ich mal, gesellschaftlichen Entwicklung? Das muss für dich ja aufreibend sein, wenn du siehst, die Gesellschaft geht in das eine Extrem, also noch viel, viel schlechter, was vor einem Bedürfnis dann bei dir auslöst, wo du sagst, Mensch, da bin ich ja richtig zur richtigen Zeit am richtigen Ort als Coach unterwegs, aber zeitgleich verlangst du ja von den Leuten, die mit dir sprechen, mit dir arbeiten, auf sich, auf dich einlassen, ein richtig starkes Bewusstsein. Also wie ist für dich die Lücke? Einerseits, die Gesellschaft wird so verroht, wie du aussagst, die wird so negativ, so aggressiv und du erwartest aber zugleich einen brutalen Mindset-Shift, ein Bewusstsein mit sich zu beschäftigen. Also wie breit oder wie tief ist der Graben, wie breit ist die Lücke für dich?
Du hast natürlich jetzt die Extreme genannt, die ich so nicht wahrnehme. Denn die Lösung ist einfacher, als man glaubt. Lass mich dir 2, 3 Gedanken mitgeben. Und zwar, warum haben wir gerade die Situation, dass es eben so eine kalte, ideologiegetriebene, von Werten geprägte Kommunikation im Alltag ist und viele so unversöhnlich sind? Das hängt damit zusammen, dass sich unser Leben enorm beschleunigt hat. Überleg mal. Früher gab es noch Briefe. Okay, wir sind ein bisschen zu jung, aber wir kennen die Geschichten. Das hat ungefähr eine Woche gedauert, bis die Antwort wieder kam. Dann kam Fax, das ging schon deutlich schneller und E-Mails geht noch schneller. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie unglaublich beschleunigt unsere Alltagswelt wurde durch Digitalisierung, durch technischen Fortschritt. Und je mehr technischer Fortschritt, desto mehr werden die Menschen herausgefordert, diese neuen Techniken auch anwenden zu können. Also, wir haben erstens die Beschleunigung. Zweitens die enormen technischen Entwicklungen, mit denen du dich immer auseinandersetzen musst. Die wiederum sorgten drittens für eine enorme Informationsflut. Und viertens, es ändert sich alles so unglaublich grundlegend mit Wandel in der Umweltsektor, im Wandel in der Wirtschaft, Wandel in der Gesellschaft. Das heißt, dieser ganze Druck, der auf uns lastet, sorgt dafür, dass wir überfordert sind. Und diese Überforderung sorgt dazu, dass der Wunsch nach gefühlter Sicherheit enorm gestiegen ist. Jeder sucht händeringend Ruheinseln. Jeder sucht händeringend das Gefühl von Sicherheit. Und dann passiert Folgendes. Diese Leute steigen dann ab in den Keller des Unterbewussten, fangen an, dort Meinungen und Glaubenssätze zusammenzuzimmern, wie die Welt zu sein hat. Diese armen, verunsicherten Seelen googeln noch ein bisschen, finden weltweit irgendwelche Spinner, die das genauso sehen. Und damit haben sie dann quasi die Gewissheit und die Sicherheit, oh, ich weiß, wie es ist und ich weiß die Lösung und die wissen es auch. Und dann wird es so glorifiziert und lautstark nach außen getragen, ohne Raum zu lassen für irgendwelche Diskussionen oder andere Blickwinkel. Und das Schlimme ist ja, wenn du dann mal einen anderen Blickwinkel dagegen legst, und das ist jetzt so, was ich in meiner Tätigkeit natürlich sehr oft machen darf, ist ja schön, wenn du das so siehst. Schau doch mal, du könntest das auch so sehen. Da merkst du richtig, wie die meisten Leute entweder auf die Barrikaden gehen und stur und fest daran festhalten, sie haben Recht auf Biegen und Brechen und ihr Mindset damit abschotten. Und das ist diese Verrohung, die da passiert. Und deswegen bin ich wieder bei meinem Punkt. Es beginnt bei dir selbst, nämlich dir selbst treu zu sein, in den Spiegel zu schauen und bewusst mit dem umzugehen, was auf dich zukommt und auch zu akzeptieren, dass du nicht alles wissen kannst, weil die Welt nun mal nicht mehr so ist wie früher. Sie ist komplex, sie ist schnelllebig. Und den Menschen die Sicherheit zu geben, das hat was mit Selbstvertrauen zu tun, mit Selbstwirksamkeit und damit landest du beim Mindset und bei all diesem Umgang mit Emotionen. Und das ist so die Basis, worauf man da eigentlich beginnt. Und da muss jeder selber beginnen. Und willst du ein gutes Team aufbauen, braucht eben die Kommunikation, auch die Emotion, Raum, damit gearbeitet werden kann.
Jetzt zwei Themen, die ich da gerne rausziehen würde. Ich denke mir immer, also wir bei uns zum Beispiel, wir arbeiten, glaube ich, sehr selbstreflektiert, arbeiten viel an uns, haben Themen auf der Agenda, Bewusstsein schaffen, reflektieren, mentale Gesundheit. Wir versuchen uns da echt immer zu verbessern. Und ich denke mir immer, wenn du solche Leute jetzt erklärst, ne, die wobei gestanden absacken in ihr eigenes Mindset, was erstmal für sie entlastend wirkt, sage ich mal wahrscheinlich.
Ja, richtig erkannt, absolut.
Ich denke mir immer, aber es sind doch am Ende erwachsene Menschen. Ja. Warum haben wir das nicht gelernt zu reflektieren? Warum hinterfragen wir als Menschen überhaupt nicht? Das ist die eine Seite, die ich gerne von dir wissen würde. Deine Einschätzung.
Darf ich dir jetzt beantworten?
Ja, gerne. Und dann kommt ein zweites Thema noch hinzu, was viel, viel spannender ist. Also die Frage, wir sind doch eigentlich erwachsene Menschen. Warum schaffen wir es nicht, wenn wir googeln, zu googeln, hey, mir geht's schlecht. Hey, ich bin aggressiver geworden. Hey, ich komme mit der Welt nicht mehr klar. Also warum haben wir andere Themen auf der Agenda und trauen uns das nicht aussprechen oder zu erkennen, warum es uns wirklich so komisch geht dabei? Also bestes Beispiel immer, ich finde deine Praxisbeispiele immer ganz gut. Wir gehen von Montag bis Freitag in die Arbeit. Jetzt bin ich im schlimmsten Fall frustriert, habe keinen Spaß bei der Arbeit, bin eigentlich schlecht gelaunt, freue mich auf den Feierabend und freue mich aber eigentlich noch mehr auf den Fußballplatz am Sonntag, wo ich praktisch schon den Schiri alles heißen kann, was in seinem Leben noch nicht gehört hat an negativen Wörtern. Ja. Warum sind wir erwachsene Menschen so?
Ich kann es auf ein Wort runterbrechen. Konditionierung. Ich habe dir ja vorhin gesagt, wie ich arbeite, mit klarer Blick auf Verhalten, Fähigkeiten und Umgebung. Mhm. Verhalten kannst du konditionieren. Und Marco, jetzt lade ich dich mal ein auf eine kleine Zeitreise. Reiß mit mir doch mal kurz zurück in dein drittes, viertes Lebensjahr. Wer hat dir gesagt, was du zu tun und zu lassen hast?
Mindestens die Eltern und dann die Großeltern, die wahrscheinlich eine ähnliche Meinung haben werden, aber das sind natürlich erstmal diejenigen, die dich natürlich auf die Bahn stellen, sage ich mal.
Ja. Wunderbar, wunderbar. Dann reisen wir ein bisschen fort, unserer Zeit entgegen. In der Schule, wer sagt dir da, was du zu tun und zu lassen hast und was richtig ist und falsch ist.
Ja, Lehrer, Rektoren, also einfach die, wo vorne stehen, sage ich mal, ne, in dem Moment.
Genau, genau. Und allein in dieser Phase, ich sage jetzt mal 10, 15 Jahre, die wir jetzt gerade umrissen haben, kriegst du ein gewisses Mindset schon verpasst. Was ist richtig, was ist falsch, deine Werte werden angelegt, du wirst orientiert, du wirst auf ein Gleis gestellt. Mhm. Und jetzt reisen wir mal noch ein Stückchen weiter. Dann bist du in der Ausbildung, Studium, wie auch immer. Auch da gibt es immer noch Leute, die dir sagen, was du zu tun hast und zu lassen hast, richtig? Mhm. Und das Spannende ist, uns wurde abtrainiert, die Dinge zu hinterfragen. Du schaust gerade ganz nachdenklich, du grübelst gerade selber wahrscheinlich gerade. Es wurde gesagt, hör auf, das nachzufragen. Also wenn du zu viel warum sagst oder das nachfragst, dann wirst du als anstrengend empfunden. Und wenn der hierarchisch über dir steht, hat er die Macht, dich quasi mundtot zu machen. Mhm. Aber dich damit emotional zu verletzen. Dir das Gefühl zu geben, du bist falsch. Du bist nicht richtig. Mhm. Und das hinterlässt natürlich Spuren. Mhm. Reisen wir noch mal ein Stückchen weiter in die Zeit, um das weiterzuführen. Jetzt sind die im Erwachsenenalter. Und du spürst, ich nehme dein Beispiel auf, was du gesagt hast. Ich bin unzufrieden, bin immer so gereizt und der Job kotzt mich an. Das war ja gerade so das Thema. Dann gehst du auf den Fußballplatz, freust dich, dass der Kleine spielt und du machst den Schiri zur Minna, schreist ihn an und machst da richtig Stress, weil dir gerade irgendwas gegen den Strich geht. Das bedeutet, sich mit sich und seinen Problemen zu beschäftigen, das haben wir nicht gelernt bekommen. Es heißt immer nur, du musst funktionieren, egal wie. Und wie ich es gerade eingangs schon gesagt habe, die Welt hat sich verändert, beschleunigt, verkompliziert und erneuert sich ständig. Das heißt, wir sind ständig damit beschäftigt, Dinge neu zu lernen und wir sind permanent in dieser Unsicherheit. Und dann da was zu hinterfragen, im Sinne von, oh, die 5 Aufgaben mache ich jetzt mal nicht, weil lasse ich weg. Nein, du hast die Konditionierung, der Schreibtisch muss leer sein, wenn du Feierabend machst. Und so verselbstständigt sich das so lange, bis der Druck im Kessel in dir so groß ist, dass es komplett auseinanderfliegt. Und die Leute haben eben nicht den Mut, in den Spiegel zu schauen. Und das Schlimme ist, je schwieriger, komplexer die Situation ist, je bedrückender es ist, desto weniger sind sie bereit, darüber zu sprechen. Da entsteht eine gewisse Resilienz. Ich meine, ich mache meinen Job schon viele, viele Jahre und ich erkenne binnen weniger Minuten, in welchem Emotionslevel jemand unterwegs ist, wie gut er seinen Job wahrscheinlich macht, wie selbstsicher er ist. Und die, die mich glauben lassen wollen, dass alles bestens ist, das sind meistens die, die die größten Probleme haben, weil sie sich selber nicht eingestehen können. Ist das die Antwort, dass du jetzt ein bisschen greifen kannst?
Ja, also einfach dieses, also das ganze komplexe Thema und ganz, ganz guter Punkt, auf mein zweites Thema einzugehen. Wenn du dann quasi mit Menschen arbeitest und sie quasi, ich nenne es mal fast schon so eine Art Bewusstseinserweiterung bringen musst, ja fast schon, um das zu verdeutlichen, wie musst du arbeiten, dass du in die Qualität kommst, die du brauchst, dass du bei Menschen ankommst? Also könntest du heute zum Beispiel jetzt mit 5 oder 10er Gruppen arbeiten oder sagst du eigentlich, nee, bei gewissen Menschen, bei gewissen Themen muss ich so in die Qualität einsteigen, dass es eigentlich nur ein 1:1 Gespräch werden kann, ein 1:1 Coaching werden kann. Also wie tief musst du einsteigen in die Qualität, dass du die Menschen gar nicht mal veränderst, sondern so weiterentwickelst, dass er praktisch deinen Ansatz erstmal zuhört, vielleicht sogar annimmt und im besten Fall sogar umsetzt. Also wie tief musst du einsteigen?
Du hast es gerade eben schön auf den Punkt gebracht. Es geht darum, dass der Coachee Lust darauf hat, etwas zu verändern. Er muss bereit sein, sein angestaubtes Mindset, diese Tafel, wegzuwischen. Und ich sehe mich immer und immer wieder einer Sache ausgesetzt. Und zwar, böse Zungen behaupten, Training und Coaching wäre manipulative Gehirnwäsche und Propaganda. Hat mir schon sehr oft jemand an den Kopf geworfen. Doch lass uns doch einfach mal einen Moment darüber nachdenken, weil der Satz ist extrem spannend. Waschen bedeutet lediglich reinigen, oder? Mhm. Das Reinigen unseres Gehirns von den oberflächlichen und unnützen Dreck, mit dem wir uns tagtäglich rumärgern und mit uns herumschleppen. Und in dem Sinne bedeutet es lediglich, eine angestaubte Tafel mal abzuwischen, um neue Überzeugungen darauf zu schreiben, an denen man Fähigkeiten entwickeln kann. Und genau das ist der Punkt, worum es mir geht. Der kommunikative Austausch ist die Grundlage jeder menschlichen Beziehung, die voll von Ängsten, Vorurteilen, komplexen Meinungen, Rücksichtslosigkeit, Erwartungen, Perfektionsstreben, zwanghaften Verhalten und vielen, vielen Gedanken geprägt ist. Und es geht darum, hier Klarheit reinzubekommen. Und im Einzelcoaching kann ich das sehr exakt und ganz genau skalieren und voll in die Qualität gehen. Das ist für Führungskräfte enorm wichtig, weil die sind in besonderem Maße herausgefordert. Denn die Mitarbeitenden bringen ihre Alltagsprobleme mit auf die Arbeit. Ja. Das heißt, wenn sich jetzt dann der Leader, der Führungsmitarbeitende quasi nur um das Sachliche kümmert und das Menschliche außen vor lässt, weil Beziehungen und Gefühle haben ja nichts verloren im Business, dann wird er die Menschen in ihren Grundbedürfnissen gesehen zu werden verletzen. Sie werden sich zurückziehen, Dienst nach Vorschrift machen, sich wegducken. Das sind die schwächeren Mitarbeitenden. Und die stärkeren, die sind gelangweilt, die sind genervt und sind binnen kürzester Zeit dabei zu kündigen und woanders ihr Glück zu suchen. Das heißt, Einzelcoaching, um die Fähigkeit aufzubauen, Klarheit zu schaffen in der Kommunikation, im Miteinander, ist die Basis. Das ist die ultimative Qualitätsebene. Das erfordert allerdings die Bereitschaft. Und die Bereitschaft hängt immer maßgeblich davon ab, wie gut bin ich mit meinem Coach. Ein Coach muss perfekt passen. Du musst den mögen, seine Art und Weise. Es geht weniger um die Inhalte, es geht mehr darum, dass du dich wohlfühlst, dass du jemanden hast, dem du vertraust, weil du lässt jemanden in das tiefste Innere blicken. Ich erfahre in Coaching-Sessions Dinge, die würden sie nicht mal ihren Freunden erzählen oder ihren Frauen oder ihren Männern, je nachdem. Das ist enorm spannend. Und um die Frage zu beantworten, Einzelcoaching ist die beste Variante. Da reichen schon wenige Sessions, um das Mindset zu öffnen. Der Rest entsteht aus Freude meistens von ganz alleine. Also es braucht viel weniger Sessions, als man immer befürchtet. Und wenn ich das für Gruppen mache, dann ist das in einem Bereich wunderbar zu machen, nämlich Resilienz. Ich habe ein 10-Wochen-Programm, in dem ich ganze Teams an die Resilienz heranführe, ihnen Tools an die Hand gebe, nach jeder Session, die sie eine Woche lang ausprobieren, testen können, um mit sich selber Erfahrungen zu sammeln, sich kennenzulernen und dadurch einen besseren Bezug zu sich selber bekommen. Und meine Erfahrung ist, nach diesen 10 Wochen nehmen Krankmeldungen ab. Es nimmt die Fluktuation ab. Es steigert sich das Miteinander. Die Kommunikation wird angeheizt. Das Klima im Team verändert sich und damit hast du auch durch die Teamstärke eine Prägung auf die Unternehmenskultur. Und all diese Dinge hängen sehr eng zusammen. Deswegen kann ich auch diese beste Qualität, von der du gesprochen hast, die wirklich tief geht, auch den Leuten in Gruppen an die Hand geben. Das ist natürlich möglich. Kleiner Haken an der Sache. Es liegt an jedem selber. Und da muss man dann eben auch die Leute abholen können. Das ist das Entscheidende.
Das heißt, wir merken das bei uns ja auch jetzt mit Führungskräften, egal in welchen Prozessen, wenn wir unter 4 Augen sprechen, hast du einfach eine andere Qualität. Du schaffst eine ganz andere Raumatmosphäre. Du musst nicht mehr für dich kämpfen, dass der dich annimmt, sondern du bist eigentlich im Thema. Du hast keine typische Wand mehr, die sich aufstellt, weil ich in einem Workshop von 10 Leuten vielleicht 2 nicht ganz riechen können. Du bist, dieses Level sparst du dir quasi eigentlich, ne? Und wir sehen einfach diese Lücke zwischen, ja, wenn es mal um dich geht zum Beispiel, hey, wir holen mal schnell einen Kommunikationscoach, wir machen mal schnell ein paar Kommunikationsworkshops und denk mir immer, Leute, das ist so ein Brett, was ihr bohren müsst. Und da bin ich wieder auch bei der Verantwortung einer erwachsenen Führungskraft, von denen ich mittlerweile Fan bin, viel abzuverlangen, weil sie als Führungskräfte eine gewisse Rolle auch einnehmen. Und die erkennen das quasi nicht. Und das ist für uns eigentlich immer ganz ein schwieriger Hebel zu sagen, du musst doch erkennen, wie tief du einsteigen musst in die Qualität, dass du was bewegen kannst. Und das ist natürlich in unserer Welt, wie du auch sagst, schneller, komplexer, getriebener, diese oberflächlichen Lösungen, die es eigentlich nicht gibt, werden halt immer gebucht, werden immer gekauft, werden immer gewünscht. Aber der richtige Tiefgang, dass du an die Wurzel rangehst, dass du an das Fundament rangehst, das erleben wir natürlich immer sehr, sehr selten. Wir haben ab und zu das Glück, dass wir mit Kunden arbeiten dürfen, die das zulassen, weil sie uns erstmal sagen, ja, wir vertrauen dir erstmal, du kannst loslegen, steig mal tiefer ein. Und andere, die sagen, mach doch mal mit uns ein bisschen, nennen wir mal Employer Branding, bestes Beispiel. Mach mal ein bisschen Arbeitgebermarkenbildung zum Beispiel. Ne? Und ich denke mir immer, nur weil wir jetzt draußen Plakate aufhängen und nur weil wir eine Kampagne machen würden, wo ja wir mittlerweile fast schon zuletzt geholt werden, wenn es um ein paar Kampagnen geht. Wir dürfen eh schon mit Mittelständler zum Thema Kultur sprechen, zum Thema Vision, Leitplanken und so weiter. Und trotzdem bleibt oftmals diese Alibi-Funktion. Und wir dürfen eben oder wir schaffen es ganz, ganz selten, tief reinzugehen und sagen, wenn du wirklich glaubst, dass das Plakat, was jetzt draußen hängt, dir schafft, dass die Mitarbeiter nicht mehr krank sind, dass sie nicht mehr gehen, dass sie auch nicht, im Amerikanischen nennt man es ja quiet quitting, also im schlimmsten Fall sogar noch innerlich kündigen, aber bleiben. Ne? Ich glaube, das ist so dieses ganz große Qualitätsgap, was wir mehr und mehr auflösen müssten. Und die Firmen, die das tun und die auch wirklich in die Tiefe reingehen, die haben natürlich auch dann den Erfolg. Und dann entsteht, was wir immer so groß als das Marke auch beschreiben am Schluss, dann entsteht dieses Magische, das, was funktioniert, aber keiner Außenstehende weiß, warum es funktioniert. Und da bin ich wieder bei meinem Erwachsenenverhalten. Viele Unternehmen, Sportmannschaften, egal wie, sagen auch noch, wie sie es tun. Und selbst diesen Gedankengängen schenkt man kein Gehör. Und da denke ich immer, das ist für mich so dieses Faszinierende, warum praktisch wir in einer Welt, oder vielleicht beantworte ich mir gerade die Frage selber, aber die vor Wissen strotzt, da wo Wissen googelbar ist, wo alles nachvollziehbar ist, wo Bücher geschrieben werden ohne Ende. Also ich glaube, in Deutschland kommen jeden Tag 80 Sachbücher raus zum Thema Kommunikation, zum Thema Führung, Leadership. Und ich glaube einfach, dass wir künftig viel, viel mehr Orientierung geben müssen, gerne über Inspiration, aber trotzdem glaube ich, brauchen wir vielleicht sogar von den Geschäftsführern, von den CEOs, von den Vorständen das Commitment, du darfst hier einmal ganz tief einsteigen. Weil ansonsten, glaube ich, werden wir oftmals den Hebel nicht erreichen, der dich antreibt, der uns auch antreibt und wo wir auch wirklich dran glauben, weil es ja funktioniert, da gibt es ja auch Beispiele, aber viele lassen genau diesen Schritt, also diese Treppen nach unten, lassen ganz wenig in dem Sinn zu. Und das, glaube ich, lassen ist diese Gap, was wir irgendwie lösen müssen. Ne?
Ja, ich greife zwei Punkte auf. Erstens würde ich gleich auf die Problematik nochmal hinweisen und auch da eine Idee, einen Blickwinkel mal mitgeben. Aber zuvor, mir fällt gerade ein Zitat ein, und zwar, ich überlege schon, das war, glaube ich, Roman Herzog. Das war eine Rückrede, ich glaube 1997, Ende der 90er Jahre müsste das sein. Unser eigentliches Problem ist ein mentales. Also, was er da mal damit sagte, war, wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir wissen das alles. Unser Problem ist die Umsetzung. Und wann tun wir etwas? Wenn wir was verstehen oder verstehen wollen. Und wann tun wir nichts? Wenn wir nichts verstehen wollen oder auch nichts ändern wollen. Und das ist der Punkt, der mich da gerade eben daran erinnert hat, an diese Rückrede von ihm. Da ging es eben darum, uns fehlt der Schwung zur Erneuerung, die echte Bereitschaft, Risiken einzugehen, eingefahrene Wege mal zu verlassen, Neues zu wagen, da fehlt häufig der Mut. Und wenn der Mut fehlt, dann fehlt letztlich das richtige Einstellung, die richtige Haltung da dazu. Und das ist eine Frage, die mich tagtäglich beschäftigt. Warum gelingt es in diesen wandelvollen Zeiten einigen Unternehmen, binnen kürzester Zeit fokussiert, sich weiterzuentwickeln, während andere einfach nur labern und es nicht schaffen, den Schalter umzulegen. Stattdessen sich um sich selber kreisen, wird intern unheimlich viel gemacht und ja, wir sind ja so aktiv und so weiter. Aber letztlich merken sie nicht einmal, dass sie im Wettbewerb immer weiter nach hinten fallen. Mhm. Und ich habe für mich, nachdem ich das im Alltag bei Unternehmen auch begleite, drei Dinge feststellen können. Das erste ist, neben der spürbaren Trägheit und Bequemlichkeit, die diese Unternehmen haben, ist es vor allen Dingen festgefahrene Meinungen, die genau zu diesem Effekt führen. Es gibt noch viele weitere Gründe, aber diese drei, die sind für mich sehr, sehr prägnant. Und die werden meistens von einer Fehlerkultur begleitet, in der maßgeblich von der Führung geprägt Fehler nicht erlaubt sind. Noch viel schlimmer, man sucht immer Schuldige. So, und dann lass uns das doch mal ganz kurz aufschlüsseln. Das Unternehmen hat ein Problem, es ist ein Fehler passiert und die Führungskräfte suchen jetzt einen Schuldigen auf Biegen und Brechen. Und dann passieren doch immer die drei gleichen Dinge. Erstens, die Mitarbeiter werden dadurch immer unbeweglicher. Mhm. Sie ziehen sich zurück und beharren immer auf Status quo. Mhm. Weil, halte ich den bei, kann mir ja nichts passieren. Also wir reden hier von einer Angstführung. Mhm. Zweiter Punkt, bei Fehlern verfällt man schnell in Schuldzuweisungen und Rechtfertigungen, um den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Das heißt, das fördert unmoralisches Verhalten, weil wenn der dran schuld ist, dann kann es ich ja nicht sein. Und damit tust du im Team intern Sticheleien auslösen. Also anstatt Teamwork zu initiieren, demontierst du das Miteinander. Und der dritte, der letzte Punkt, Fehler werden verheimlicht oder hinter Diskussionen versteckt aus Angst vor Konsequenzen. Und das kennst du auch, wenn du Firmen begleitest. Da sitzt du in Meetings dabei, so ein bisschen als Beobachter. Und du denkst dir, ja, Moment mal, das ist jetzt schon die vierte Schleife, die sie dort drehen. Das dreht sich nur im Kreis. Da bewegt sich 0,0. Und da wird nur Meinung gegen Meinung ausgetauscht. Man redet aber nicht über die Sache. Und das ist etwas, was natürlich extrem heftig ist, weshalb ein Miteinander nicht mehr entsteht. Die Freude geht verloren. Es wird nichts mehr positiv wahrgenommen. Und daraus entsteht ein Misstrauen untereinander, was sehr, sehr schwierig ist, wieder zu kippen.
Wir gehen jetzt mal wieder auf eine höhere Ebene, Frank. Wir müssen langsam zum Abschluss kommen. Ich glaube, es schreit nach einem weiteren Gespräch zwischen uns. Und zwar ziemlich laut. Jetzt vielleicht ein ganz kurz, ganz guter, passender, langsamer Abschluss. Wenn wir vor diesen Aufgaben stehen, woraus siehst du, ich glaube, du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, woraus ziehst du deinen Stolz, den du spürst, um hier einen gewissen Beitrag zu leisten? Und was lässt dich aber vor dieser großen Aufgabe sehr demütig wirken?
Die Demut lässt sich leichter beantworten, denn die Demut ist, dass auch ich nicht die Lösung pauschal weiß. Die weiß niemand. Sie muss erarbeitet werden. Und genau das Arbeiten an diesen Themen, das ist der Stolz. Mhm. Weil ich in vielen Unternehmen nicht nur die einzelnen Personen in ihre Kraft gebracht habe, sondern ganze Teams, ganze Kulturen dadurch einen gewissen Anstoß geben konnte für eine Eigendynamik. Denn es geht ja nicht darum, was ich für richtig halte. Es geht darum, was es braucht. Und um das zusammenzufassen, würde ich sagen, Erfolg braucht Haltung und Flexibilität in Systemen und außerdem das Wahrnehmen von Menschen. Mhm. Und das macht mich ein Stück weit stolz, dass man hier eben schaut, wie kann man Emotionen, Werte und Moralvorstellungen initialisieren und nutzen, damit Führung zeitgemäß funktioniert und dadurch auch eine Kultur des Miteinanders entsteht. Denn auch wenn ich dir jetzt noch einen Satz nachlegen möchte, ein weiterer Grund, warum vieles schiefläuft, sind starre Managementsysteme. Denn die sind kurzfristig unglaublich effizient und erfolgreich. Allerdings langfristig führt die zu dummen, wie auch meist leidenschaftslosen Unternehmen. Da fehlt jegliches Leben. Denn die Mitarbeiter lernen, dass das System, dem sie dienen sollen, an ihre Eigeninitiative und auch nicht an den menschlichen Bedürfnissen von Kunden oder Mitarbeitenden nicht interessiert ist. Was dazu führt, dass man sich vor Verantwortung wegduckt und eben dann letztlich auch Dienst nach Vorschrift macht. Und die Besseren, die gehen. Und für mich geht es einfach darum, dass man nicht dieses Dogma hat, Strukturen sind alles. Man muss es immer individuell denken, mit allem, was dazugehört.
Das heißt, demütig quasi ist einfach die große Aufgabe, die du annimmst. Ne? Aber, ja. Aber dass du sie annimmst praktisch, ist das, was dich praktisch auch dann in dem Sinn antreibt, beziehungsweise letzte Frage an dich, bevor du eine Frage stellen darfst. Letzte Frage an dich, und zwar von meinem vorherigen Podcast-Gast, der Sebastian, Chef der Schnitzmühle aus Fichtach. Wobei die Frage wahrscheinlich fast, wenn man dir zuhört, wahrscheinlich fast obligatorisch oder fast rhetorisch kommt. Der wollte einfach wissen, was treibt dich innerlich an und was gibt dir den Sinn des Lebens?
Erfüllende Beziehungen sind für mich der Sinn des Lebens. Denn dieses Miteinander gibt dir alles, was du brauchst. Und insofern ist das für mich etwas, wonach ich strebe, was ich in jeder Kundenbeziehung, die ich eingehe. Und für mich ist es immer eine romantische Beziehung, in der nicht jedes Wort immer lieb und nett sein muss. Manchmal muss man auch Tacheles reden. Nur es muss ehrlich sein und von Herzen. Und das ist für mich das, was es ausmacht.
Okay. Jetzt darfst du die letzte Frage stellen, und zwar an unseren nächsten Gast im Podcast. Du kennst ihn nicht, oder sie, ihn, keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, wer mein nächster Gast ist. Welche Frage würdest denn du denn einem tierfremden Menschen über mich stellen?
Mit über mich meinst du über dich als Sprachrohr?
Genau, ich bin das Medium sozusagen.
Okay, ja. Ja, ich glaube, das wäre eine gute Frage. Und zwar würde ich fragen wollen, lieber Herr XY, wenn du dich siehst in der Zukunft, 5 Jahre weiter, was siehst du da? Was macht dich glücklich? Und der letzte Teil der Frage, was brauchst du, um in dieses Glück, in diesen Erfolg hineinzuwachsen?
Nehme ich gerne mit. Du wirst die Antwort erfahren, Frank. Du wirst die Antwort erfahren. Ich werde dir schreiben, wer mein Gast war und wo die Antwort ist.
Vielleicht noch kurz. Nachschlag. Ja. Ich habe noch einen Nachschlag, ja. Der ist wichtig. Ja. Das ist jetzt Teil B, zweite Teil. Ja. Was kostet es dich, wenn du nichts änderst? Was kostet es dich, wenn du diese Veränderung anstößt?
Okay, wir werden also so, vielleicht sogar so machen, dass ich diese Fragen nicht so als Abschlussfrage stelle, sondern als Abschlussdialog. Okay? Ja. Das ist vielleicht ein bisschen besser.
Fühl mich da völlig frei und hab viel Spaß damit.
Das können wir gerne machen. Vielleicht kurz noch zum Abschluss. Also ich glaube, dass wir nochmal reden sollten, glaube ich tatsächlich. Ich glaube, wir haben viele Themen. Ich werde nochmal unsere Hörerinnen und Hörer nochmal abholen, ob die nochmal ein paar Fragen auch an dich haben, nochmal zum Reingeben einfach. Ich glaube, dass du sehr stark auch mit so Praxisbeispielen arbeiten kannst, wo uns, glaube ich, echt hilft, im gesamten Kontext mehr Verständnis aufzubauen für gute Kommunikation. Zugleich, glaube ich, merken wir auch, wie komplex die Aufgabe ist, aber man sie in der Qualität einfach Step-by-Step regeln kann. Ne? Also wirklich bei sich selber anfangen, glaube ich, mal ganz wichtig. Wir werden nochmal in den Shownotes vom Frank nochmal die Webseite mit einbauen. Dann findet ihr mal alle Informationen über ihn. Wir werden auch gemeinsam unser nächstes Schwarzpapier, haben wir ausgemacht, formulieren, wo wir auch nochmal das Thema Kommunikation reingehen, weil wir einfach auch den Bedarf sehen dahinter, diesen großen, großen Bedarf. Ja. Und dann wird es wahrscheinlich eine zweite Podcast-Folge geben, weil ich glaube, ich dem Thema Kommunikation und auch wie du das siehst, auch in der Tiefe, also einerseits diese Metaebene draufzuschauen, auf das große ganze Thema, aber dann eben auch reinzugehen in die Tiefe. Ich glaube, da ist nochmal, reicht auch keine, wir reden jetzt, glaube ich, eine Stunde 20. Reicht nicht, Frank, uns reicht die Zeit quasi nicht. Wir können ewig sprechen, das wissen wir sowieso. Aber ich glaube, da muss in die nächste Podcast-Folge kommen, dass wir einfach nochmal tiefer einsteigen können. Ich glaube, das würde dem Thema nur gerecht werden, glaube ich. Ja.
Und ich glaube, ich habe da eine ganz coole Idee für dich. Mal sehen, ob die dir gefällt. Auf den ersten Eindruck macht sie auf mich einen guten Eindruck. Und zwar, du könntest ja die Kunden mal fragen, was ist denn euer größter Painpoint, wenn es um Kommunikation geht? Da hat jeder einen anderen. Und da könntest du natürlich dann mal diesen Painpoint nennen. Mhm. Und dann könnte ich eben sagen, okay, was steckt denn dahinter? Ohne jetzt die Rahmenbedingungen im Detail zu kennen. Rein aus kommunikativen Mechanismen heraus könnte ich dann das mal aufschlüsseln und eine Idee geben, wie man dem Ganzen begegnen könnte. Wenn dir das taugt, sehr, sehr gerne.
Dann lass uns das so machen, dass wir mal bei uns einmal in der Community ein bisschen abfragen, die Painpoints. Lass uns dann mal vielleicht eine gemeinsame Liste draus geben mit so Top-Punkten. Ich kann mir vorstellen, dass vieles auch gerankt werden kann, weil manche Punkte werden ziemlich oft kommen, denke ich mal. Weil oftmals bleiben Menschen ja an gewissen Floskeln hängen oder in gelernten Mustern. Ne? Deswegen vielleicht kommt da wirklich sehr viel raus dabei. Und dann gehen wir doch einfach mal beim nächsten Mal die Liste mal durch und vertiefen uns gerne nochmal in den Punkten. Und wenn jetzt auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal einfach Input haben, auch an uns beide, was sie gerne wissen wollen würden, wenn sie uns auch vielleicht Praxisbeispiele zuspielen wollen, im Negativen wie im Positiven. Ich glaube, sind wir dafür auch sehr, sehr offen. Und wir beide, Frank, würde sagen, kümmern uns einfach darum, dass wir dem Megathema Kommunikation nochmal mehr Raum geben tatsächlich, was es, glaube ich, auch bedarf, um es angehen zu können. Und damit, glaube ich, Frank, die letzte Botschaft gehört gerne nochmal dir. Ich verabschiede mich schon mal von unserer heutigen Folge, die sehr tiefgründig war, und ich freue mich aufs nächste Gespräch. Frank, lieben Dank für deine Zeit, die ist auch immer sehr begehrt und auch nicht immer so viel da. Ne? Und deswegen vielen Dank für deine Zeit nochmal, und die letzte Botschaft an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gehört dir.
Dass mein Herz für die Kommunikation, für das Miteinander schlägt, ich glaube, das war schwer zu überhören. Deswegen wäre meine letzte Botschaft, dass man mehr in sich reinhört, den anderen mehr zuhört und die ganzen ablenkenden Blabla-Sachen um sich herum mal ein bisschen mehr ausblendet. Denn was wir brauchen für ein besseres Miteinander, auch mit uns selbst, ist einfach nur ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Fokus. Und Fokus beruhigt die Nerven, Fokus beruhigt die Emotionen. Und auf diese Art und Weise wünsche ich allen Leuten viel Spaß. Wenn sie merken, dass Emotionen hochkommen, mach einen Break. Stopp das Ganze kurz gedanklich, konzentrier dich auf etwas anderes und grenz dich ein bisschen ab und versuch der Kommunikation wieder mal ein bisschen mehr Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken. Das wünsche ich uns allen.
Frank, lieben Dank für die Worte. Bis bald.
Bis bald.
Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.